Salut Leute, mein Name ist François und heute zeige ich euch im Podcast, wie très lukrativement das Trading im Forex-Markt mit CFDs und OMEBEL tatsächlich ist. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Das war François gerade im Intro. Wer ihn noch nicht kennt, kann mir gerne mal auf Snapchat folgen. Ja, das ist ein sehr begeisterter Daytrader, der immer wieder sehr spannende und interessante Tipps hat. Und heute wollen wir dem Ganzen mal ein bisschen mehr auf die Spur gehen. Und zwar beschäftigen wir uns heute im Podcast, es kann auch sein, dass es etwas länger wird, mit dem spannenden Thema Forex, Devisenmärkte. Was ist das eigentlich? Warum gibt es diesen Markt? Und was tun eigentlich Privatanleger in diesem Markt? Warum es eigentlich jeden von uns schon mal betroffen hat? Also warum jeder von uns eigentlich schon mal ein Devisengeschäft gemacht hat? Wie das Ganze sich aber unterscheidet auf der Art und Weise, wie damit Daytrading gemacht wird? Und warum das, was ein konventioneller Privatanleger mit CFDs im Forex-Markt so treibt, nichts mit dem ursprünglichen Forex-Markt zu tun hat. Und wie die Studienlage dazu aussieht, all das gibt es im heutigen Podcast. Also, trinkt auf jeden Fall schon mal einen guten Kaffee. Ich habe es schon gemacht. Ich war auch schon fleißig trainieren heute. Und von daher geht's jetzt auch mal direkt los. Was ist also eigentlich ein Devisenmarkt? Ja, Devise habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat ja was mit Auslandswährung und so zu tun. Ja, also bei Währungen sind wir auf jeden Fall schon mal genau auf dem richtigen Dampfer. Und der Devisenmarkt ist im Prinzip der Markt, wo das Währungsangebot und die Nachfrage zusammenkommen. So wie also auf jedem Markt. Nur gibt es hier keinen zentralen Marktplatz dafür und auch keine nennenswert signifikanten großen Börsen, sondern dieser Devisenmarkt findet im Prinzip überall auf der ganzen Welt dort statt, wo in der Regel große Kreditinstitute für ihre Kunden, aber auch für sich selbst, Währungen miteinander tauschen wollen. Und dieser Währungsmarkt ist der größte Markt auf der ganzen Welt. Ja, hier sind Statistiken aus dem Jahr 2013. Aus dem Jahr 2016 habe ich jetzt noch keine aktuellen Statistiken gefunden, dass der einen täglichen Umsatz von ca. 5 Billionen US-Dollar hat. Das heißt, hier werden einfach Währungen hin und her getauscht, zum Beispiel Euro in US-Dollar. Das ist übrigens mit einem Anteil von 37% das am meisten getauschte Währungspaar. Ja? Und natürlich hat man auch dadurch wieder auch ein Zeichen dafür, wie aktiv irgendwo ein Handel stattfindet zwischen Unternehmen. Weil wenn zum Beispiel zwischen Europa und den USA die ganze Zeit Währungen hin und her getauscht werden, kann man auch davon ausgehen, dass hier also viele Unternehmen tätig sind und ständig die Währungen miteinander tauschen. Und jetzt ist die spannende Frage, warum machen die das eigentlich? Ja, das ist natürlich immer die erste und spannendste Frage, dass man nicht nur versteht, okay, der Devisenmarkt, da tauscht man jetzt einen Euro gegen den Dollar oder den Yen gegen das Euro, das britische Pfund, sondern warum wird das einfach gemacht? Naja, dafür habe ich jetzt mal ein simples, einfaches Beispiel. Und zwar, ihr kennt ja alle einen der größten deutschen Konzerne, die Daimler AG. Hat im letzten Jahr 2015 fast 150 Milliarden Euro Umsatz gemacht, weltweit. Riesiger globaler Konzern, der in der ganzen Welt vertreten ist. Jetzt habe ich das Ganze mal rausgesucht aus dem Geschäftsbericht und gesehen, dass Daimler allein in den USA im letzten Jahr 42 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Das heißt, der US-Markt ist für Daimler ganz, ganz, ganz zentral wichtiger Markt. Ja, die haben also 42 Milliarden Euro Umsatz gemacht in den USA. Aber haben sie dort auch tatsächlich diesen Euro-Umsatz gemacht? Natürlich nicht. Weil wenn Daimler aus welchen Geschäften auch immer in den USA Geld verdient, dann bekommen sie das natürlich in der Regel in welcher Währung bezahlt? Na klar, in Dollar. Das heißt, Daimler hat zum Beispiel Bankkonten in den USA, auf denen dann tatsächlich dort Dollar eingezahlt werden. Ja, das heißt, Daimler hat dann Devisen. Das ist nichts weiter als, dass du einfach in einer ausländischen Währung Geld hast. Ja, also eine Forderung an ein Kreditinstitut. Und jetzt ist die spannende Frage, naja, was ist denn, wenn Daimler jetzt dieses Geld umtauschen will in Euro, weil es beispielsweise hier ans Finanzamt den Hauptteil der Steuern zahlen muss oder weil es irgendwie die ganzen Mitarbeiter hier in Euro bezahlen muss und die meisten Mitarbeiter in Deutschland oder im Euroraum sind, ist ja vollkommen egal, was der Grund dafür ist. Fakt ist, Daimler hat natürlich irgendwann ein Interesse, auch mal Dollar in Euro umzutauschen, okay? Und genauso gibt es aber ja auch andere Konzerne, zum Beispiel US-Konzerne wie General Electric, die natürlich ihren Umsatz nicht nur in den USA machen, sondern auch in Europa oder in anderen Teilen der Welt. General Electric hat zum Beispiel im Jahr 2015 knapp 17 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht in Europa. Aber in Europa wiederum haben natürlich die Kunden von General Electric diesen Umsatz in der Regel auch mit was bezahlt? Mit Euro. Okay? Und stell dir mal vor, die General Electric hat jetzt ähnliche Konten, oder ist eigentlich vollkommen egal, wo die Konten sind, also bei welcher Bank jetzt, und die wollen jetzt Geld umtauschen in Dollar, also Euro in Dollar, ja, und Daimler will Euro in Dollar umtauschen. Und so können jetzt die großen Kreditinstitute dieses Angebot und Nachfrage halt bündeln, können gucken, wer will jetzt gerade Euros haben, wer will jetzt Dollar haben und so weiter und bringen dieses Angebot und Nachfrage zusammen. Und dann können alle Marktteilnehmer die Währung haben, die sie halt gerade haben wollen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Jetzt weißt du also genau anhand dieses einfachen praktischen Beispiels, warum es diesen Devisenmarkt gibt, und den gibt es auch schon viel länger natürlich, als jetzt irgendwie 1920 oder so, sondern den gab es schon damals im alten Griechenland, weil schon damals haben natürlich Händler aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus dem Nahen Osten, irgendwo in Griechenland handeln wollen und hatten aber teilweise natürlich ganz andere Währungen. Und auch hier gab es dann den ersten Devisenmarkt, wo dann einzelne Devisenhändler dann geguckt haben, wie viel ist welche Währung wert, ja, wie hoch ist die Nachfrage nach einer Währung, ja, und dann diese Devisenkurse zustande kamen durch Angebot und Nachfrage. Und erst seit 1880 circa aber ist es dann möglich, tatsächlich in diesem klassischen Devisenhandel, den wir heute kennen, weil man dann eigene Konten im Ausland, also zum Beispiel Daimler, eigene US-Konten hat, ja, auf die dann die Dollar überwiesen werden, von dort, wo sie dann natürlich dann auch wiederum umgetauscht werden können in Euro. Ja, wer sind denn diese ganzen typischen Marktteilnehmer? Ich hatte ja einige schon erwähnt, Daimler, GE und so. In erster Linie natürlich Kreditinstitute, große Industrieunternehmen, dann die ganzen Makler, die natürlich da helfen, den Prozess zu beschleunigen. Ja, weil Dietmar Zetsche ist natürlich nicht in seinem Büro und rechnet die ganze Zeit die Währungskurse aus oder überlegt sich, wie viel Geld er jetzt sozusagen in Euro braucht. Das machen natürlich dann auch die zu tun habenden Intermediäre. Und dann gibt es aber auch noch die Zentralbanken, die hier auch in der Regel ziemlich viel mitmischen. Und jetzt gibt es vier unterschiedliche Formen von Devisenmarktgeschäften. Es gibt einmal das Devisenkassageschäft, es gibt das Devisentermingeschäft, das Devisenswap-Geschäft und das Optionsgeschäft. Auf die will ich jetzt aber in diesem Podcast nicht wirklich eingehen, weil wie jetzt konkret der einzelne Devisenhandel stattfindet im kleinsten Detail, das ist eigentlich jetzt nicht Teil dieses Podcasts. Es geht mir nämlich um ganz andere Dinge noch. Wer das aber nachlesen will, kann sich einfach mal den Wikipedia-Artikel, ich verlinke ihn euch in den Shownotes auf unserem neuen Aktien mit Kopf Blog. Wie gefällt euch das Design? Könnt ihr mal sagen. Ihr könnt jetzt sogar auch Facebook-Kommentare abgeben unter dem Blog, wie euch die Artikel gefallen und so weiter. Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen mehr auf ein paar praktische Beispiele eingehen, wie das eigentlich uns Privatanleger betrifft. Ja, ganz kurz aber nochmal, dieses Devisenangebot und diese Währung werden immer in Währungspaaren angegeben. Das heißt, wenn man jetzt ab und zu liest, man irgendwie, ja, der Euro wird schwach oder der Euro oder der Dollar wird immer stärker und so, da muss man immer fragen, ja, in Bezug auf was? Ja, weil wenn man einfach nur sagt, der Dollar wird stärker, dann ist zwar in der Regel gemeint im Verhältnis zum Euro, aber man muss natürlich immer genau wissen, es kann ja auch zum Yen gemeint sein oder wie gesagt zum Pfund oder zum australischen Dollar, also muss man, oder zum Rubel, ja, also muss man immer wissen, okay, im Verhältnis zu was. Und deswegen werden diese Währungen immer in Paaren angegeben. Es gibt einmal die Basiswährung, die immer am Anfang steht, und die Zielwährung, die immer dann nach diesem Schrägstrich steht. Das heißt, ich in der Regel, wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA in Urlaub fliegen will, ja, dann will ich ja wissen, wie ist aktuell der Dollarkurs. Das heißt, wenn ich jetzt meine Euros zum Beispiel bei der Bank umtausche in Dollar, will ich ja wissen, wie viele Dollar bekomme ich denn dafür. Deswegen suche ich dann nach dem Dollarkurs und dann gucke ich jetzt hier bei finanzen.net und sehe aktuell, ah, okay, Euro-US-Dollar-Kurs ist aktuell bei 1,1257 US-Dollar. Und das bedeutet, ich bekomme für eine Einheit der Basiswährung vom Euro aktuell 1,1257 US-Dollar. Ja, das ist die Zielwährung. Ganz wichtig, also am Anfang steht immer die Basiswährung und am Ende die Zielwährung. Wenn ich jetzt als US-Bürger gucken will, wie der Euro steht, dann ist es genau umgekehrt und dann steht da irgendwas von wegen irgendwie, ja, 0,87 oder 0,89, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, okay? Und jener Privatanleger von uns, egal ob Anleger oder nicht, hat schon mal so ein Devisengeschäft durchgeführt. Ich denke, jeder von euch ist schon mal irgendwo in ein anderes Land gereist und hat dort Geld umgetauscht und da sieht man ja schon genau den Sinn hinter diesen Währungstausch, ja. Aber nicht nur bei einem Geld umtauschen, auch bei Auslandsüberweisungen spielt das natürlich eine Rolle. Ja, das heißt, für uns in der Regel, ich weiß nicht, wie viele von euch zum Beispiel geschäftlich mit anderen Ländern zu tun haben, in der Regel ist es auch so, dass diese anderen Länder immer auch in Euro mittlerweile halt natürlich in der Regel gelistet sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe immer mal wieder Überweisungen hier auf zum Beispiel mein deutsches Bankkonto oder deutsches Depot, wo ich dann natürlich auch immer anwählen kann, welche Währung und so weiter, da natürlich Deutschland den Euro hat und Spanien den Euro hat, ist natürlich beides in Euro. Aber nehmen wir mal an, es gäbe den Euro nicht und ich würde hier immer noch mit Pesos oder wie heißt es nochmal? Was gab es denn hier? Ich glaube Pesos, genau, war die Währung und würde das Ganze in D-Mark umtauschen. Ja, und dann würde die Bank genau zu dem Zeitpunkt dann halt immer gucken, okay, wie ist gerade der Wechselkurs und automatisch hier diesen Währungstausch vornehmen und zum aktuellen Kurs dann halt mein Geld umtauschen. Und das betrifft uns Privatanleger natürlich auch täglich. Zum Beispiel, und hier habe ich euch mal ein ganz simples Beispiel gebracht, wenn es um die Dividendenzahlung von Auslandsunternehmen gibt. Ja, ich selbst zum Beispiel habe auch Aktien des US-Konzerns General Electric. Und dieser zahlt dieses Jahr, also 2016, 92 Cent Dividende. Und das ist natürlich, weil es ein US-Konzern ist, in US-Dollar gerechnet. Und jetzt beeinflussen die Währungskurse aber ganz deutlich das, was am Ende auf meinem Konto steht. Warum? Nun ja, schau mal, die zahlen in der Regel quartalsweise ihre Dividende. Das heißt, ich bekomme also pro Quartal irgendwie so 23 Cent Dividende oder so. US, ja, wohlbemerkt. Jetzt rechnen wir das Ganze doch mal um zum heutigen Wechselkurs. Nehmen wir mal an, ich würde heute die Dividende von 23 US-Cent bekommen. Dann gucken wir, okay, was ist der Wechselkurs? 1,1257. Das heißt, ich teile 23 Cent durch 1,1257 und bekomme also nicht 23 Euro-Cent, sondern nur circa 20 Euro-Cent als Dividende ausgezahlt. Und mit pro Aktie natürlich, sonst wäre es ja nichts, ja. Und kann dann mit den 100, 200, 300 Euro, je nachdem wie viele Aktien ich gerade habe, dann hier einkaufen gehen. Also natürlich nicht mit den Aktien, sondern mit den Dividenden, ja. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, nämlich vor 2 Jahren ungefähr, ja,
ja, wo der Dollar noch ganz anders stand als jetzt, da war es nämlich so, dass man noch einen viel, viel, viel stärkeren Euro hatte, denn du hast für einen Euro, ja, nicht 1,1257 Dollar bekommen, sondern 1,25 Dollar bekommen. Und das hätte dazu geführt, wenn ich jetzt die 23, also wenn der Wechselkurs so wäre, bei 1,25, dann würde ich jetzt nicht 20 Cent bekommen, sondern nur 18 Cent circa. Das heißt, du siehst, dass diese Währungsschwankungen tatsächlich das Geld beeinflussen, was ich am Ende auf dem Konto habe. Gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich hier absichern kann. Ja, da bin ich kein Experte drin. Ich sehe es aber auch nicht überhaupt als notwendig aus, weil diese Wechselkurse sind überhaupt nicht vorherzusehen. Ja, wann jetzt der Euro steigt im Verhältnis zum US-Dollar und wann er fällt, das kann kein Mensch vorhersehen. Ja, weil es wird ja täglich von den jeweiligen Marktteilnehmern selbst festgelegt. Ja. Und ich glaube, dass hier das Währungsrisiko von Auslandsdividenden einfach genauso gleich ist wie die Währungschance, ja, die natürlich auch dazu führen kann, dass ich auf einmal pro Aktie mehr Dividende bekomme, wenn sich die Währungskurse ändern. Von daher, aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich das so machen, wie ihr wollt. Ich beschäftige mich aber mit Währungsrisiken recht wenig. Und insgesamt muss man hier natürlich auch nochmal festhalten, und das ist eine kleine Message an die ganzen Leute, die immer sagen, ja, die ganzen entkoppelten Devisenmärkte, die sind doch vollkommen von der Realwirtschaft abgekoppelt und so weiter. Und ja, aber da findet ja auch gar keine Wertschöpfung statt in dem Moment. Ja, das heißt, diese 5 Billionen Umsatz pro Tag, die haben ja nichts mit dem Umsatz an verkauften Autos oder so zu tun. Das ist ja einfach nur so wie ähnlich einem Börsenumsatz. Also die Börse Stuttgart hat letztes Jahr, ich glaube, 100 Milliarden Börsenumsatz gehabt. Aber das ist ja nicht der Umsatz, den die Börse mit nach Hause nimmt, ja, sondern es ist ja nur der Umsatz, der gemacht wird von Leuten, die ständig Aktien und andere Wertpapiere gegen Geld umtauschen, ja. Und deswegen, es findet natürlich keine Wertschöpfung direkt jetzt statt, wenn Daimler 100 Millionen US-Dollar umtauscht gegen den Euro, aber dadurch, dass diese Umtauschgeschäfte täglich in so einer hohen Menge stattfinden, ist natürlich auch vollkommen logisch, dass das Volumen viel höher ist als bei einem reinen Verkauf von einem Auto insgesamt. Und deswegen hat das nichts mit irgendwelchen entkoppelten Finanzmärkten zu tun, sondern hat einfach nur damit zu tun, dass insgesamt halt die großen Konzerne richtig viel Geld ständig hin und her tauschen. Ich persönlich, ich würde sogar, obwohl ich da kein Experte bin, ich würde sogar auf den ersten Moment schätzen, dass je höher dieser Devisenumsatz insgesamt ist, ja, desto besser wahrscheinlich insgesamt für die Wirtschaft, weil es ja darauf hindeutet, dass die Konzerne überall viele Währungen untereinander hintauschen und das auf, ja, hohes Geschäft insgesamt hinweist. Aber da kann ich auch falsch liegen. An dieser Stelle könnt ihr mich gerne korrigieren. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Schätzung von mir. Jetzt kommen wir mal zu einem viel spannenderen Punkt noch. Und zwar zum dritten Punkt, den ich ja auch angesprochen hatte schon. Wie sieht das Ganze jetzt im Bereich Privatanleger aus und im Bereich der Studienlage? Ja, so, die Privatanleger, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ihr verstehen müsst, die handeln nicht im Forex, also im Foreign Exchange Market, indem sie genau das machen, was jetzt Daimler und GE macht. Ja, das machen wir nicht. Was hiermit gemeint ist, und wenn ihr zum Beispiel CFD Forex bei Google oder bei YouTube eingibt, findet ihr sofort die ganzen Einträge, werde Forex Daytrader, nutze jetzt die neuesten Hebelchancen, bla bla bla, und diese Millionen an Angebote. Da macht ihr nicht das, was Daimler und GE macht. Was ihr dort macht, ist, dass ihr mit sogenannten CFDs, Contracts for Differences, auf Deutsch Differenzkontrakten, handelt. Und diese Differenzkontrakte sind Derivate, die sich immer an einen gewissen Basiswert koppeln. Und zwar kann dies eine Aktie sein oder eine Anleihe, kann aber auch im Forex-Markt sich drauf beziehen. Ja? Was ganz wichtig hier zu sagen ist, ist, dass hier du einfach nur eine Wette eingehst darauf, zum Beispiel, ob jetzt der Euro im Verhältnis zum Dollar steigt oder fällt. Es findet hier also keine direkte Wertschöpfung statt, auf irgendeine Art und Weise. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Viele Leute kapieren diesen einfachen, simplen Punkt nicht. Ja, und da kommt man dann immer wieder in ziemlich große Probleme, wenn man sein ganzes Geld verzockt. Ja, weil, wenn ich jetzt Aktien von Daimler kaufe, ja, dann profitiere ich ja davon, dass Daimler Autos herstellt und diese dann verkauft. Und ich hoffe darauf, dass die Nachfrage nach Daimlers Autos immer weiter steigt, die immer mehr Autos verkaufen und ich dadurch auch mehr Dividenden, höhere Kursgewinne und so weiter habe. Ich finde also eine tatsächliche Wertschöpfung statt. Aber wo immer nur irgendwas hin und her getauscht wird und wo ich nur darauf wette, das ist wie beim Pferderennen. Ja? Das heißt, einer setzt darauf, dass das eine Pferd gewinnt, der andere setzt auf ein anderes Pferd, aber insgesamt wird daraus nicht mehr werden, als am Anfang reingeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier an diesem Punkt verstehen muss. Es ist ein sogenanntes Nullsummenspiel. Und jetzt kommt's, da auf diese CFDs auch immer Gebühren anfallen, ja, hauptsächlich werden die im Daytrading verwendet, das heißt, da fallen dann keine hohen Zinsgebühren oder Fees an, um jetzt dieses reine CFD zu halten. Wenn du sie länger hältst, dann fallen jetzt tatsächlich Zinsen und so weiter an. Aber es fallen ja auch Transaktionskosten an. Und bei Nullsummenspielen ist es immer so, egal ob im Casino, ja, oder auf der Pferderennbahn, es können immer nur das Geld vom einen zum anderen wandern und es können nicht am Ende mehr Gewinner rauskommen als Verlierer, sondern nach Kosten gewinnt immer die Bank. Das heißt, nach Kosten machen die meisten Anleger immer einen Verlust. Das ist allein mathematisch schon eine Notwendigkeit, aber auch durch viele Studien mittlerweile bewiesen, ja, die auch natürlich vollkommen logisch nachvollziehbar sind. Und ich habe euch mal hier zwei rausgesucht. Die eine ist von einem Broker, der das selbst veröffentlicht hat, und zwar der sogenannte FXCM Broker. Und der, ich verlinke euch auch mal die Statistik und die Studien alles in den Shownotes, damit ihr es genau selbst nachprüfen könnt und nicht mir glauben müsst. Denkt ja auch immer das hinterfragen, was ich sage. Der gibt hier an, dass im ersten Quartal 2016 72% von insgesamt 25.000 Accounts bei diesem Broker unprofitabel waren, also Verluste gemacht haben. 28% der Accounts waren immerhin in diesem Quartal profitabel. Ja, das heißt, hier bei diesem Broker war es so, dass ungefähr etwas mehr als zwei Drittel der ganzen Accounts halt unprofitabel werden, also fast sogar drei Viertel der Accounts. Ja? Und dann gibt es noch eine andere Studie der BaFin, allerdings nicht der deutschen BaFin, sondern der aus Frankreich, der AMF France. Ich verlinke euch die Studie auch nochmal unten, die hatte ich ja auch schon öfters mal erwähnt, da gucke ich jetzt nochmal kurz in die Studie mit rein. Und die hat insgesamt 15.000 unterschiedliche Trading-Konten von CFD-Brokern und so weiter analysiert und kam hier zu einem ziemlich noch deutlicheren Ergebnis, nämlich hier war es insgesamt zwischen 85 und über 89, also zwischen 85 und 89% der Klienten, die hier Verluste gemacht haben. Du handelst diese CFDs auch nicht an der Börse, sondern du handelst sie meistens direkt mit einem Broker. Ja, hier hat man die Möglichkeit, mit diesen CFDs natürlich auch noch Hebelgeschäfte einzugehen, die diese ganzen kleinen Währungsschwankungen, die es hier teilweise gibt, noch verstärken, sowohl nach oben als nach unten. Also höhere Chancen auf Gewinne, höhere Chancen auf große Verluste. Insgesamt war es hier so, bei einem Betrachtungszeitraum von insgesamt 4 Jahren, ab dem Jahr, Moment, muss ich nochmal ganz kurz gucken, ich glaube ab dem Jahr 2009, genau, bis zum Jahr 2013 ging die Studie und fast 90%, wie gesagt, der Anleger haben Verluste gemacht. Der durchschnittliche Verlust pro Klient war insgesamt 10.000 Euro in diesem Zeitraum und insgesamt gab es einen Verlust von 161 Millionen Euro. Ja, das ist jetzt hier auf Frankreich bezogen. Die andere Studie war aus, beziehungsweise Statistik war aus den USA. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne noch weitere Studien hier verlinken, beziehungsweise mir mal zeigen. Ich habe gar nicht so viele andere noch dazu gefunden. Aber denkt mal dran, rein mathematisch ist es einfach schon notwendig, dass die meisten Anleger mit dem Handel auf Währungen und Währungspaare Verluste erleiden müssen. Ja? Was ist das Fazit für Privatanleger in Deutschland daraus? Nun ja, das muss natürlich jeder selbst machen. Ich bin auch kein Moralapostel. Das heißt, ich bin nicht dafür, dass man diese ganzen Dinge verbieten sollte. Ja, ich finde immer, jeder Mensch sollte selber seine Erfahrung machen. Und wenn er auf eine heiße Herdplatte fassen will, dann sollte ich ihn nicht davor abhalten. Ich kann ihn davor warnen und ich kann ihn sagen, du wirst dir die Pfoten damit verbrennen. Ja, die durchschnittlichen Konten, habe ich auch noch durchgelesen, sind nur 4 Monate online. Dann werden sie entweder vom Broker direkt oder von dem Anleger oder hier sollte man sagen Spekulanten wieder geschlossen. Und ich meine, wenn ihr nochmal als Fazit jetzt festhaltet, wir als Privatanleger, wir haben eigentlich den größten Vorteil als wirkliche Investoren, dass wir unsere Performance nicht irgendwelchen Aktionären und auch nicht irgendwelchen institutionellen Riester-Rentenfonds und anderen staatlichen Fonds oder irgendjemand anders, wir müssen niemand für unsere Performance Rechenschaft geben. Das heißt, wir können total langfristig und entspannt investieren, ohne dass wir getrieben sind von kurzfristigen Maßnahmen, von Angst und Gier getrieben sein müssen. Und das ist meiner Meinung nach die einzige wirklich fundierte Möglichkeit als Privatanleger, hier überhaupt als Gewinner rauszugehen. Ja? Weil man dadurch Kosten minimiert, weil man dadurch Steuern minimiert, weil man dadurch Risiken minimiert und dann auch noch schön diversifizieren kann. Wenn man jetzt aber auch noch anfängt, als Forex Daytrader in ein Nullsummenspiel einzutreten, dies mit hohen Risiken auch noch über Hebel verbindet und dann häufig noch ohne wirklichen Know-how zu haben, dann braucht man, glaube ich, nicht sehr viel Sachverstand haben, um zu wissen, dass das Ganze nicht gut ausgehen wird. Und wenn man das Ganze auch noch verbindet dann mit dubiosen MLM-Geschäften, wo dann auch noch die Mitglieder auch nochmal extra Provisionen an die anderen MLM-Marketer über ihnen abdrücken müssen und dann auch noch im Prinzip ein zweites Nullsummenspiel mit eingehen. Nun ja, dann kann man wirklich sagen, ist auf jeden Fall die Rendite langfristig nicht mehr wirklich interessant. Aber wie gesagt, ihr könnt selber damit anfangen, was ihr wollt. Ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Dinge erklärt. Ich hoffe, es waren ein paar Sachen für euch dabei, die interessant waren. Ich verlinke euch nochmal alle Studien und alle Sachen in den Shownotes von diesem Podcast. Und ansonsten, wenn ich fachliche Fehler irgendwie hier im Podcast hatte, bitte sofort bei mir melden. Dann werde ich die gegebenenfalls korrigieren oder im nächsten Podcast nochmal ansprechen. Bis dahin, rationale Grüße, Kolja Barkhorn.